Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Folge 7 und hallo und willkommen zurück bei Alles Para. Ja, Dorian Aust und Philipp sind hier für euch wieder da. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Grüß dich, Dorian, erstmal.
Und um deinen Nachnamen auch noch mit reinzunehmen, der Vollständigkeit halber, Philipp Wegmann, so heißt du.
Das kann man mal vergessen, also das kann mal untergehen. Wir wollten uns nochmal anfangen der Folge einfach bedanken bei euch, weil wir doch relativ viel Feedback bekommen über alle möglichen Kanäle und da sagen, klickt gerne drauf bei Instagram und Facebook, Alles Para, hinterlasst gerne Kommentare, hört uns gerne weiter zu und sagt, was euch beschäftigt oder wenn ihr auch Vorschläge habt, wenn ihr Feedback habt, auch gerne an allesparapodcast@gmail.com. Da sind wir erreichbar. Ja, Dorian, heute sind wir natürlich wieder nicht alleine. Wir zeichnen ja auf und wir haben heute einen Gast, der ist mal ganz im Süden für uns.
Ja, so ist es. Also viel, viel südlicher geht's nicht mehr. Wir haben heute Julia dabei. Julia, hallo nach Prim am Chiemsee.
Ja, hallo.
Das ist rund 80 Kilometer südöstlich von München. Also du bist eine waschechte Bayerin, könnte man sagen. Müssen wir jetzt vorsichtig sein, hochdeutsch-bayerisch oder kein Problem?
Das ist alles kein Problem. Ich rede nur bayerisch, wenn mit mir auch bayerisch spricht.
Aber das heißt, wenn wir jetzt wollten und den richtigen Knopf bei dir drücken würden, dann würdest du hier richtig bayerisch losreden?
Ja, schon.
Gib mal eine Kostprobe.
Aber da weiß ich jetzt ja gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, das geht, da hört man es ja schon raus.
Ja.
Fluchen geht auch immer gut, irgendwie so C-Fix oder so.
C-Fix nicht mal, ja. Bis dazu geht's.
Na gut, aber damit wir heute möglichst viele Hörer bis zum Ende der Folge behalten, vielleicht auf Hochdeutsch.
Okay.
Ja, kommen wir mal zu dir als Person und als Sportlerin. Julia, haben wir schon gesagt, Julia Porzelt, 25 Jahre alt. Und du hast sportlich im Prinzip so zwei Karrieren. Du bist Reiterin, du bist Leichtathletin. Zweiteres ist noch so ein bisschen frischer, da gehen wir deswegen ja, vielleicht auch später drauf ein. Erstmal auf die Hauptsportart, sagen wir mal, Reiten.
Ja.
Du reitest schon ziemlich lange, wobei deine Einschränkung das eigentlich relativ schwer machen müsste. So, zumindest würde ich das verstehen. Du bist ohne Beine geboren worden und mit Löffelhänden, das heißt ohne Finger sozusagen. Die sind nachträglich mit einer OP oder bei einer OP, wie sagt man?
Hergestellt worden.
Also ich hergestellt?
Sag immer gern, ja.
Deswegen, wie funktioniert denn Reiten bei dir? Also ich meine, es fängt ja allein schon damit an, wie kommst du aufs Pferd drauf?
Ja, also ich kletter im Endeffekt über so einen Volti-Bock. Das ist so ein, ich sage jetzt mal 1,20 hoher, runder Bock. Auf dem voltigieren sonst die Kinder. Und ja, auf den kletter ich rauf und stelle mein Pferd davor und steige dann von dem Bock aufs Pferd. Und ja, jumpe ich drauf.
Wir sind jetzt beides nicht Reiter, sag ich mal. Wie sehr brauchst du, wenn du dann einmal auf dem Pferd sitzt, deine Beine oder wie gut geht das eben dann mit Stumpf sozusagen?
Ja. Also ich reite ja auch ohne Prothesen und beim Reiten selber ersetze ich dann die Beine durch zwei Gerten. Also ich habe rechts und links jeweils eine Gerte und die ersetzen so ein bisschen den Schenkel und unterstützen das Pferd bei dem, was es so tut, sage ich jetzt mal. Und sonst reite ich halt mehr über den Sitz, über die Stimme, über den Zügel. Ja, ich nutze halt alles, was ich so habe sozusagen und dann fehlt es gar nicht mehr so.
Wieso nutzt du keine Prothesen? Also wären die nicht dann auch eine Hilfe?
Jein, also beim Reiten stehen die eher ein bisschen weg. Also es fällt mir damit eher schwer, dann direkt am Pferd zu sein und ich kann die ja dann nicht gezielt ansteuern. Also die sind ja, ich kann ja das Knie dann nicht richtig beugen oder so und kann die dann nicht direkt ansprechen und dann stören sie mich eher.
Das heißt aber, du hast es auch mal mit Prothesen probiert sozusagen?
Ja, ich habe es hin und wieder immer mal wieder mit Prothesen probiert und jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, dass ich es mal wieder teste, weil es verändert sich ja auch das Pferd und man selber verändert sich so mit der Zeit. Aber bisher hat meine, also haben meine Versuche nicht so dazu geführt, dass es sich gut angefühlt hätte.
Und bisher sprechen die Erfolge ja eigentlich so ein bisschen für dich. Also es scheint nicht so zu sein, dass du jetzt da quasi einen Nachteil hättest. Ja. Du bist deutsche Meisterin schon geworden, mehrfache bayerische Meisterin, süddeutsche Meisterin. Das alles im Dressurreiten. Dressurreiten ist ja manchmal so ein bisschen aber auch der Kritik ausgesetzt, dass es nicht so der pferdefreundlichste Sport ist.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Das stimmt und es gibt auch bestimmt viele Trainingsmethoden, die definitiv nicht pferdefreundlich sind, aber das möchte ich nicht machen. Ich schaue immer, dass alles pro Pferd ist, weil mein Pferd muss ja auch mit mir zusammenarbeiten und wenn ich das Pferd irgendwie gegen mich aufbringen würde, hätte ich nicht mehr so große Chancen, da viel mit ihm dann zusammen zu machen und das merkt man dann auch, also dass das Pferd nicht auf seiner Seite ist und von dem her ist bei mir immer alles sehr pro Pferd und ja.
Also wenn ich an Pferdesport denke, dann denke ich häufig auch an sehr, sehr ausgefallene und verrückte Pferdenamen. wir haben einfach mal so ein bisschen rumgesucht, da gibt es die absurdesten Namen, I'll have another und das andere, das kannst du sehr schön aussprechen, Philipp.
Shakalaka Boom Boom.
Ah, ja, cool.
Sagt dir das sogar was vielleicht? Das sind ja nee, Bekannte tatsächlich in der Branche. Nicht. Nee, das nicht.
Oh. Da kommen deine Pferde Dainty und Bruno relativ schlicht daher.
Ja, wobei Dainty ja nur ihr Spitzname ist. Also sie heißt ja Lettenhofs Lovely Daintiness.
Okay, das geht in die Richtung. Name. Ja.
Ja. Und Bruno 193 ist ganz normal, sag ich jetzt mal.
Das klingt wie in so einem Sci-Fi-Film mit so einer Nummer dran.
Stimmt.
Hat das einen Grund? Gibt es auch einen Bruno 192?
Ja, es gibt halt schon, oder zu dem Zeitpunkt gab es 192 andere Brunos.
Ist das denn zwischen Reiter, Reiterin und Pferd, dass da wirklich so beim ersten Kennenlernen schon so eine Verbindung da sein muss, wo man merkt, okay, das passt und das passt nicht?
Tatsächlich sag ich ja. Also ich hatte ja vor der Dainty haben wir uns viele, viele andere Pferde und Ponys angeschaut. Und es war nie so, es waren schon alles ganz nette Pferde, aber es ist nicht so der Funken übergesprungen. Und die Dainty habe ich halt in der Stallgasse stehen sehen und habe sie dann beim Herrichten geholfen. Und da war eigentlich gleich klar, dass das passt. Und dann bin ich sie auch geritten und es hat auch gepasst. Und auch beim Bruno war es ähnlich. Da habe ich zwar nicht so viel Auswahl gehabt, aber ja, da habe ich auch gleich gemerkt, das ist was. Und wir passen zusammen und das kann ich mir vorstellen.
Aber sucht denn dann eher das Pferd den Reiter aus oder die Reiterin oder umgekehrt?
Ich glaube, jeder hat so ein bisschen was mitzureden, sage ich jetzt mal. Weil wenn das Pferd keine Lust auf einen hat, hat man meistens auch keine Lust auf das Pferd.
Wir haben es eben schon angesprochen, du reitest ja seit Urzeiten fast schon, seit du wirklich kleines Kind bist. Das hat bei dir damals ja so ein bisschen, glaube ich, auch als Reittherapie begonnen. Ist das für dich dann wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, als wenn man das irgendwann so als Hobby beginnt, oder? Man wächst dann ja anders mit Pferden auf wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich durfte Pferde ganz intensiv kennenlernen. Also ich habe früher mit Hippotherapie angefangen, da war ich, ich glaube, 3 oder 4. Da habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das ja nicht so meins ist. Und dann hatte ich total das Glück, dass ich mit einer Klassenkameradin in der Klasse war und der ihre Mutter ist Sporttherapeutin gewesen. Und die hat gemeint, hey, komm mal mit an den Stall. Und wir haben ganz brave Pferde und das können wir da mal probieren, wie das denn bei mir mit dem Reiten so klappt. Und ja, bei ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt, einfach auch im Umgang. Und ich konnte das Pferd ganz intensiv auf die verschiedensten Weisen, sage ich jetzt mal, kennenlernen. Und ja, davon profitiere ich heute noch.
Es ist dann nicht nur, dass du davon profitiert hast, sondern du lässt jetzt auch andere profitieren mittlerweile. Ja. Ne? Du machst es ja selbst auch und bietest es auch an.
Ja, genau. Also immer noch mit der, das ist die Katharina, wir arbeiten immer noch zusammen und mittlerweile darf ich mit dem Pferd, auf dem auch ich früher angefangen habe, mit dem gebe ich mittlerweile Reittherapie oder einfach Reitunterricht für Menschen mit oder ohne Behinderung.
Da schließt sich dann irgendwo der Kreis, das ist ja schön.
Ja, total nett. Ja, ich freue mich auch, dass wir immer noch in Kontakt sind, weil es einfach, ja, ganz besonders ist, wenn man sich so gut kennt, sage ich jetzt mal.
Hast du den Eindruck denn, wo du jetzt gerade auch sagst, sich besonders gut kennen, dass die Pferde dich kennen und auch wissen, welche Einschränkungen du hast? Oder merken die das jetzt in dem Sinne gar nicht so? Wie kriegst du das so zurückgespiegelt praktisch von einem Pferd?
Ja, teilweise. Also so im Umgang, wenn ich am Boden bin, sag ich jetzt mal, so mit ihnen arbeite oder drum kümmere, da ist es ihnen einfach egal, ob ich irgendeine Einschränkung habe. Die passen auch nicht irgendwie besonders auf mich auf oder so. Das muss man sich dann schon erarbeiten, so seinen Stand, sage ich jetzt mal. Und beim Reiten, ja, ist das ein oder andere Pferd, also der Bruno zum Beispiel, ist bei mir deutlich vorsichtiger, sage ich jetzt mal. Also er macht bei mir deutlich weniger Quatsch als bei anderen. aber die Pferde kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. Für die ist das jetzt gar nichts so Besonderes eigentlich. Das ist eigentlich ganz lustig.
Aber es ist doch schon Wahnsinn, dass sie das offenbar merken und da so ein feines Gespür für haben, oder?
Ja, also man sieht es mir ja auch an. Also mein Gang ist anders und so. Und das merken die sofort. Also Pferde sind ja ganz feinfühlig und sehen sofort, wenn irgendwas anders ist.
Ist ja ganz interessant, weil wenn du sagst, du gibst Reittherapie für Menschen mit und ohne Behinderung, dass die Pferde dann ja eventuell auch jeweils sich immer anpassen, also ich meine, das machen die sowieso an Reiter oder Reiterinnen, weil jeder anders mit einem Pferd umgeht, aber dann auch noch zusätzlich auf eine mögliche Einschränkung und eine Vorsichtsmaßnahme oder so.
Ja.
Aber das würdest du auch sagen, das kriegen die direkt beim ersten Mal schon so ein bisschen mit? Oder ist das eine Vertrauens- und Trainingsgeschichte?
Das ist, ja, also wenn ich jetzt Reittherapie gebe, und derjenige, der reitet, hat eine Einschränkung, ist es immer noch so, dass ich ja dazwischen geschaltet bin. Ich lasse jetzt ja nicht den Klienten mit dem Pferd da allein rumreiten, sondern da laufe ich dann nebenher und so. Und von dem her ist es fürs Pferd da relativ einfach, weil ich ja trotzdem die Ansprechpartnerin fürs Pferd bin. Also bis derjenige da oben allein reitet, dauert es meistens ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt reite, müssen sich die Pferde schon so ein bisschen dran gewöhnen, aber das dauert tatsächlich nicht lang. Also die stellen sich da ganz schnell drauf ein und meine Pferde werden auch von anderen noch geritten und die haben tatsächlich gar kein Problem mit irgendeiner Umstellung. Ist eigentlich ganz spannend, finde ich.
Also sind die Pferde Vorbilder für uns Menschen vielleicht sogar?
Ja, definitiv.
Habe ich auch eben gedacht, so das Pferd ist fast der bessere Mensch.
Ja, dem ist es egal, wie ich heute daherkomme. Also, und die nehmen das auch einfach so, wie es ist. Also, wenn ich jetzt mit meinem Atrio, also mit dem Haflinger, mit dem ich Therapie gebe, der geht auf diejenige, die eine geistige Behinderung hat, genauso zu wie auf das Mädel, das gar keine Behinderung hat. Das ist ihm einfach egal.
Du hast ja auch einen Hund, der heißt Feline, glaube ich.
Ja.
Merkst du das da auch? Ist das da ähnlich oder ticken Pferde und Hunde dann doch nochmal irgendwo anders?
Das ist eigentlich ganz ähnlich. Also Hund muss es, finde ich, nochmal mehr lernen. Also da ist die Sozialisierung da oder muss da sein, dass sie ja halt von Anfang an lernt, dass Menschen unterschiedlich sind. Aber dann sind die genauso. Also der ist es auch eigentlich egal.
Was glaubst du denn, wenn du sagst, du gibst eben Reittherapie und hast es selbst genommen, welchen Einfluss haben denn Pferde oder wie können denn Pferde den Menschen da helfen? Also was versuchst du bei deinen Therapien auch zu bewirken?
Ich versuche immer den Menschen, oder ich lege ganz viel Wert drauf, dass die Leute, die zu mir kommen, vom Pferd mitnehmen können, dass sie was bewirken können. Also ganz oft ist es, dass die Leute eher so, ich kann ja eigentlich eh nichts ausrichten und so mit der Einstellung herkommen. Und so ist es ja nicht. Also sie können es schaffen, dass ein, keine Ahnung, 500-Kilo-Pferd auf sie achtet und das macht, was sie wollen und darauf aufpasst. Und ich mache da auch ganz viel oder möchte damit das Selbstvertrauen von vielen aufbauen und auch, dass sie lernen, wie das, was sie jetzt tun, nach außen wirkt. Ein Pferd spiegelt halt wahnsinnig schnell und da können die Leute dann auch probieren, wie es ist, wenn sie selbstwirksam auftreten, also wenn sie ihre Meinung durchsetzen und so, ob das funktioniert und ja, das ist mir ganz wichtig. Also
raus aus dem Pferdestall hin zu unserem ersten Spielchen in diesem Podcast hier.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner heißt das, unser kleines Entscheidungsspiel. Julia, du musst dich jetzt schnell entscheiden, wenn wir dir zwei Begriffe an den Kopf werfen.
Okay, schauen wir mal.
Philipp, los geht's.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Stracciatella oder Tiramisu?
Stracciatella.
Hund oder Pferd?
Ist gemein.
Ja, ja, darauf zielt's aus. Du dachtest, du kannst es ganz schnell durchrasseln. Ne?
Ja,
nein, Hund, hast du gesagt? Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Leichtathletik oder Reiten?
Es wird immer fieser. Reiten. Tatsächlich noch das Reiten.
China oder China?
China.
Das sagt sie mit einer Selbstverständlichkeit, dass wir hier im Kölner Norden von dir aus gesehen nicht ganz nachvollziehen können, aber gut. Chiemsee oder Küste?
Küste.
Das hätte ich nicht Weißbier. Gedacht.
Hier bin ich ja immer.
Weißbier oder Weißbrot?
Weißbrot.
Wiesen oder Vasen?
Wiesen.
Wald oder WWW? Also Wald oder World Wide Web?
Wald.
Und dann noch zum Schluss Appassionata oder Alpen?
Appassionata.
Ah, du sagst das mit so einem fast schon italienischen Touch drin.
Ja.
Hast du irgendwie, kannst du Italienisch? Oder
Nein, also ich kann Englisch und minimal Französisch.
Es klang gerade irgendwie so, als wäre da, so, wär da so eine Erfahrung schon
drin. Nee, also. Leider nicht.
Bevor wir weitergehen, müssen wir doch nochmal ganz kurz auf dieses China oder China-Sache eingehen. Da sind sich ja beide Lager doch sehr sicher, dass ihre Weise stimmt. Was würdest du als Argument anführen, warum China das Richtige ist?
Oh, ein Argument. weil ich das so schon immer gesagt habe.
Ja. Ja, das Argument gilt das, bei allem.
Ich wollte gerade sagen, das Argument habe ich auch.
Schon immer so.
Ja, Dorian und ich haben im Vorfeld auch gedacht, scheiße, leider ist da irgendwie, haben sie ein bisschen recht, weil man sagt ja auch zum Beispiel Chaos.
Ja, und nicht Chaos.
Aber du sagst dann auch Chemie oder Chemie.
Nicht Chemie, Chemie, ja.
Es ist, ich glaube, wir kommen da nicht mehr raus, Dorian. Ich glaube, das wird in.
Das ist ein Endlosstrudel. Man kann sich jetzt Wörter an den Kopf werfen und jeder beharrt auf seiner Aussprache wahrscheinlich.
Ja. So, ich glaube, es wird im Süden auch. Bei CH wird dann immer so durchgezogen. Ich hatte mal irgendwann ein anderes Beispiel. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung nochmal ein.
Okay. Ja, mir fällt es auch ganz ein, aber.
Wir wollen jedenfalls auch noch auf deine zweite Karriere sozusagen zu sprechen kommen. Du bist ja nicht nur Reiterin, sondern auch Leichtathletin. Du hast sogar letztens deine persönliche Bestzeit aufgestellt. Man muss dazu sagen, das war dein erster und bislang auch dein letzter Lauf.
Ja, genau.
Aber trotzdem, Personal Best steht in der Tabelle drin.
Personal Best steht oben dran.
Und ich bin nicht schnell gelaufen, muss man zu meiner Verteidigung sagen.
Das hättest du jetzt gar nicht sagen müssen, wir hätten es nicht erwähnt.
Naja, aber die Zeit spricht für sich.
Aber die Leichtathletik, ist das für dich ein Ausgleich oder tatsächlich eine potenzielle zweite Karriere, die möglicherweise sogar irgendwann die Reitkarriere ablöst?
Also vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, nee, ist ein Ausgleich. Aber jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe einen richtig coolen Trainer jetzt an meiner Seite. Das ist der Carlos, der ist jetzt bayerischer Landestrainer. Und der unterstützt mich sehr fleißig und ja, das macht richtig Spaß. Und jetzt könnte es eine zweite Karriere werden. Also ob sie die Reiterei ablöst, weiß ich nicht. Aber ich versuche jetzt mal beides zu machen. Schauen wir mal, wie lange das gut geht.
Welche Disziplin ist es denn eigentlich? Das war der Lauf war ja 100 Meter mit der Personal Bestzeit. Ist das auch die Kategorie, die du anvisierst?
Aktuell ja. Also ich würde irgendwann gerne mal den Weitsprung ausprobieren, aber das habe ich noch nie gemacht. Also keine Ahnung, ob das was für mich ist. Und sonst gehe ich auch wahnsinnig gern einfach eine längere Distanz joggen. Aber ob das, ob ich auf so längere Strecken gut bin, das weiß ich auch nicht so genau. Also es ist aktuell so mein Ziel, auf 100 Meter möglichst schnell zu sein, ja.
Also noch so ein bisschen die Findungsphase, welche Disziplin es am Ende dann wirklich wird. Aber uns so ist ja trotzdem schon zu Ohren gekommen. Du hast es uns vorher schon verraten. Es wird sich schon so ein bisschen um dich gestritten. Man möchte dich gerne in die Leichtathletik ziehen und die Reiter möchten dich gerne auf dem Pferd halten.
Ja, so ist es.
Spürst du das? An beiden Seiten wird an dir gezogen.
Ja, so ein bisschen. Also es ist halt immer so, der eine sagt, 2000, was ist das dann? 24?
In Paris, ja.
Paralympics, da bist du dann dabei, 100 Meter, das schaffen wir. Ja, der nächste sagt dann, ja, aber Reiten, das kann man ja auch. Also ich muss dann irgendwie beides, glaube ich, auf die Reihe bringen. Nein, so gut muss ich ja erstmal sein. Also,
nachher finden die Finals am gleichen Tag statt.
Oh Gott, das wäre nichts. Nein, ich versuche jetzt mal beides so ein bisschen laufen zu lassen und schau mal, wie es funktioniert.
Und wenn du dann joggen gehst im Wald, hast du schon erzählt, logischerweise auf Prothesen, Wie reagieren die Leute, wenn du da auf zwei Prothesen vorbeigejoggt kommst, manchmal mit Hund, manchmal ohne?
Ja, also es ist ja furchtbar nett, aber ich werde wahnsinnig viel angesprochen. Die Leute sind fasziniert, sind erstaunt. Letztens, also ganz oft wird mir dann Respekt gewünscht, gezollt. Und ich werde so ein bisschen gefragt, wie das funktioniert oder was mir passiert ist. Das finde ich auch alles schön und gut und es ist ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem ja sehr, sehr nett. Aber letztens ist mir eine Frau entgegengekommen, das war, finde ich, sehr strange. Die kam mir am Gehsteig entgegen und sagt dann ganz laut zu mir, oh, was ist denn das? Und ich habe sie dann angeschaut, das ist ja alles innerhalb von ein paar Sekunden. Und ich dann so, ein Hund? Und bin dann weitergelaufen und dachte mir, okay, die meint jetzt nicht meinen Hund.
Den hat selbst in Prim am Chiemsee schon mal jemand gesehen, den Hund.
Den Hund, ja. Und dann habe ich, was habe ich dann gesagt? Ja, sie ist dann hinter mir und hat dann gesagt, ach, das sieht aber seltsam aus. Ach ja. Und ich bin dann nur weitergelaufen und dachte mir so, naja, okay, das war jetzt irgendwie seltsam.
Winkst du dann ab? Versuchst mit den Leuten zu reden? Oder wie ist deine Reaktion auf sowas?
Ich bedanke mich. Also jetzt bei der bin ich einfach weitergelaufen, weil ich war dann schon auch vorbei und so. Aber wenn die Leute mich in ein Gespräch verwickeln, heißt das, oh Gott, Wortfindungsstörung, dann unterhalte ich mich schon mit denen und bedanke mich auch. Und ja, also ich bin dann schon auch höflich, sage ich jetzt mal. Es ist ja alles nur nett gemeint.
Aber ich meine, du leistest damit ja im Prinzip Aufklärungsarbeit, muss man ja schon ganz knallhart so sagen.
So ist es, ja.
Du warst ja auch in einem inklusiven Kindergarten und auf einer inklusiven Schule. Stimmt das?
Das war einfach ganz normal, hier die Realschule in Prien. Da bin ich einfach hingegangen. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie arg inklusiv war.
Glaubst du denn, dass das vielleicht auch schon dann jetzt ein Vorteil ist für deine Reaktion und deine Nachsicht, wenn dich Leute ansprechen? Oder?
Ja, definitiv, weil ich bin ganz normal aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ich hatte überhaupt gar keine irgendwie eine Trennung von irgendwie wem. Und das ist eigentlich schon ganz gut, weil für mich ist es normal, dass die Leute schauen und mich fragen und das ist auch gut so.
Wie war das in der Schule?
In der Schule, das war tatsächlich nicht so meine Lieblingszeit, sage ich jetzt mal. Ich wurde nie gemobbt oder so, also das war alles, waren alle nett zu mir. Aber ich bin mir immer so ein bisschen außen vorgekommen und hatte dann so eine Ansprechpartnerin, also eine Freundin und mit der war ich viel zusammen, sage ich jetzt mal. Aber ich war nie so der Mensch, der viele Freundinnen hatte oder beliebt war. Ich habe mich da auch einfach rausgehalten und jetzt so im Nachhinein finde ich es dann ganz nett von den Freundinnen oder von den Schulkolleginnen dann zu hören, dass sie mich eigentlich schon mochten, aber ich einfach so ein bisschen unnahbar war. Und ich habe das in der Zeit irgendwie ganz anders gesehen. Ich dachte immer, die mochten mich alle nicht, aber es war anscheinend gar nicht so.
Also klassisches Missverständnis. Ja. Beide Seiten denken, die andere Seite mag einen nicht.
Genau, oh, und deswegen war meine Schulzeit irgendwie so ein bisschen, komisch. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das was mit der Behinderung zu tun hatte. Keine Ahnung.
Naja, wenn sie sagen unnahbar, dann klingt es ja eher so, als wärst du vielleicht was schüchterner gewesen und sie hätten dann irgendwie nicht geschafft, das Eis zu brechen.
Ja, genau.
So klingt es ja irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja.
Gibt es denn sonst irgendwelche Aktionen oder irgendwas, mit denen du, außer dass du die Gespräche aufnimmst und beantwortest, versuchst für Inklusion was zu tun noch?
Ja, also ich bin auf Instagram aktiv und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und cool und gut. Weil da sind halt wahnsinnig viele Menschen und wenn die dann da sehen, wie so ein Leben mit zwei Prothesen funktionieren kann, dann wird es immer normaler, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auch echt gut und ich bekomme da auch sehr viel Feedback.
Dann kommen wir jetzt zu der Frage, auf die du dich eigentlich am meisten vorbereiten konntest, weil du hast eben Instagram schon angesprochen und hast da mal gefragt, was deine Community denn gerne von dir beantwortet wissen möchte. Da kam die Rückmeldung, man möchte gerne wissen, woher kommt deine innere Stärke?
Ich habe das schon ganz früh auch von meinen Eltern so mitbekommen. Also meine Eltern haben mich schon früh sehr selbstständig erzogen. Also sie haben, keine Ahnung, als Beispiel, wenn ich irgendwie, als Kind fällt man ja auch öfters mal hin, auch das ist mir sehr oft passiert. Und viele Eltern laufen ja dann sofort hin und helfen ihrem Kind. Und meine Eltern haben immer gesagt, jetzt warten wir erst mal, schauen wir, ob sie es nicht alleine schafft. Und das hat halt mich so zu dem Menschen gemacht, ich versuche immer erst mal alles allein, bevor ich irgendwen um Hilfe frage. Ja, und das macht einen so ein bisschen halt zu einem Kämpfer. Und wenn man jetzt zu mir sagt irgendwie, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht, dann sagt mein Kopf mir immer gleich, ah, das probieren wir jetzt erstmal und schauen mal, ob das wirklich nicht geht. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen zu der starken Persönlichkeit gemacht, die ich jetzt bin.
Eine weitere Frage, die noch von der gleichen Person kam auch, war, wer denn dir eine echte Hilfe ist und wer ein Mentor ist. Jetzt hast du gerade deine Eltern schon angesprochen, die gehören da sicherlich dazu. Gibt es da neben denen noch jemanden?
Ja, also es gibt noch so ein paar. Also auf jeden Fall meine Freunde, die zählen definitiv dazu. Ich habe zwar ja, so 3-4 engere Freundinnen, sage ich jetzt mal. Und die wissen auch gefühlt alles irgendwie von mir. Immer wenn irgendwas passiert ist, muss ich es gleich erzählen. und ja, die helfen mir einfach ganz viel, indem sie einfach auch ein Feedback geben und mir Tipps geben können. Und ja, und dann gehe ich auch noch regelmäßig zu einem Psychologen, der mich jetzt auch schon seit Jahren kennt. Und der unterstützt mich auch sehr gut und gibt mir auch viele Tipps und ja, unterstützt mich einfach, der Mensch zu sein, der ich so bin, sage ich jetzt mal.
Du reitest ja auch auf Turnieren mit, wo Menschen auch ohne Einschränkung reiten.
Ja.
Das ist ja auch ein Beitrag, würde ich jetzt mal sagen, der irgendwie so ein bisschen Barrieren abbaut und der den Leuten hilft, das vielleicht nachzuvollziehen oder vor allen Dingen auch komische Ängste nimmt, die einige Leute ja so also ein bisschen haben. Ja. Wie sind deine Erfahrungen bei diesen Turnieren so? Wie wird das da angenommen?
Sehr positiv. Also danach kommen auch ganz viele Leute her und sprechen mich drauf an, wie toll ich geritten bin. Manchmal auch nicht. Aber viele kommen her und finden gut, was ich tue und fragen mich auch neugierig, wie was funktioniert. Und ein paar finden es auch unfair, also weil ich halt andere Hilfsmittel benutzen darf. Manche kommen dann echt her und finden das dann unfair, wo ich mir denke, naja, also das ist jetzt schon so ein bisschen daneben, aber alles in allem ist es sehr, sehr positiv und das freut mich auch. Und die Richter bewerten mich auch sehr fair. Also sie bewerten mich weder besser, also sie sind jetzt nicht so, ach komm, die hat keine Beine, da lassen wir jetzt das und das durchgehen, aber auch jetzt nicht schlechter. Ich werde eigentlich sehr fair und gut bewertet und das finde ich auch sehr, sehr schön und gut.
Du hast schon gesagt, du darfst Hilfsmittel benutzen. Mhm. Warum reitest du denn für dich sonst noch so damit?
Ja, das gibt mir auch so ein bisschen Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal. Wenn ich in der Klasse L starte zum Beispiel gegen lauter Leute ohne Handicap und ich bin dann genauso gut oder sogar besser wie sie, dann, dann sehe ich halt auch, was ich kann und kann da mein Können so ein bisschen unter Beweis stellen und kann dann darauf auch stolz sein, weil die haben noch 2 Beine mehr und noch ein paar Finger mehr und können es trotzdem nicht so gut. Das ist jetzt zwar böse gesagt, aber ja, in dem Moment ist es ja so.
Aber damit geht's genau in die richtige Richtung. Talking Tacheles, das ist nämlich unsere nächste Kategorie und die geht genau dahin.
Talking Tacheles.
Und zwar ist es im Prinzip, da geht es darum, dass wir Fragen stellen, die man vielleicht sonst nicht so beim ersten Mal miteinander skypen stellen würde. Wir haben da 3 Fragen für dich vorbereitet. Die erste wäre, gibt es trotz alledem, was du uns jetzt schon erzählt hast, Situationen, wo du dich in Anführungsstrichen behindert oder benachteiligt, beeinträchtigt fühlst?
Schwierig. Aber die gibt es definitiv. Also zum Beispiel, ja, Zugfahren ist so eine Sache. Das geht zwar rein theoretisch super gut, aber wenn man sich jetzt so die ICEs oder so anschaut, dann sind da ja auch ein paar Stufen rein und so. Und wenn man sich dann da vorstellt, ich hätte noch einen Koffer dabei oder so, ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, also ja, und sonst, die meisten Situationen kann ich mir irgendwie für mich so zurechtlegen, dass sie passen. Wichtig ist halt so, dass es drumherum passt. Also solange die Prothesen passend sind und so, komme ich eigentlich mit allem ganz gut so zurecht oder mit der nötigen Unterstützung.
Gibt es denn irgendwas, wo du regelmäßige Unterstützung auch brauchst?
Ja, zu Hause eigentlich hauptsächlich. Also es kommt einmal die Woche, wer, der hilft mir hier im Haushalt, dass es auch alles schön sauber ist und so. und dann zusätzlich zum Beispiel bei meinen Haaren. Ich kann die Haare nicht alleine zusammenbinden zu einem Zopf oder so. Beim Haare waschen brauche ich auch Hilfe, weil mein rechter Ellbogen ist ja steif und der linke ist auch nicht so wahnsinnig viel bewegbar. ja, bei so, wie heißt es denn, körperlichen Dingen brauche ich schon auch Unterstützung und Hilfe, ja.
Jetzt müssen wir nur direkt kurz einwerfen, denn für alle, die dich nicht sehen, du hast gerade einen Pferdeschwanz. Also wer war gerade noch da und hat geholfen?
Den hat heute Morgen der Papa gemacht.
Also.
Ich gehe mal in der Früh rüber und dann, also meine Wohnung ist direkt neben dem Haus meiner Eltern und dann gehe ich rüber und dann macht er mir immer noch schnell in der Früh einen Pferdeschwanz. Also einen Zopf.
Sehr praktisch.
Ja.
Aber klar, dass du einen Pferdeschwanz trägst.
Ja. Dann sind sie aufgeräumt, die Haare.
Nächste Frage bei Talking Tacheles. Was war so die peinlichste Situation, in der du je gesteckt hast? Hin und wieder packt man ja beim Lagerfeuer mal irgendwelche peinlichen Situationen aus. Welche packst du dann aus?
Oh, da bin ich tatsächlich, ich hoffe, mir fällt jetzt was ein. Ich verdränge das dann so gut, dass es mir nicht mehr einfällt. Aber es gibt so einige so Sturzsituationen, wo ich irgendwie, einmal bin ich ins Restaurant gekommen und bin dann so am Tisch vorbei und habe mich irgendwie an dem Stuhlbein oder Tischbein, ich weiß es nicht mehr, so ein bisschen eingehängt mit dem Fuß und dann bin ich erstmal so der Nase lang, so einen Bauchplatsch habe ich dann gemacht. Das war ein bisschen peinlich.
Hast du wenigstens noch den halben Tisch mit abgeräumt, die Tischdecke oder so?
Tischdecke mit abgezogen.
Nee, ich habe mir dann so geradeaus, aber ich habe es alles noch so im Griff gehabt. Und eine Situation gab es auch noch, da hat mich eine Freundin abgeholt und wir hatten so 3 Stufen bei uns die Haustür runter. Also vor der Haustür ging es so runter und es war irgendwie glatt oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall bin ich so die erste Stufe noch runter und dann hat sie mich noch so gesehen. Sie saß im Auto. Und dann hat es Wutsch gemacht und dann war ich weg. Und ja, ich bin dann diese 3 Stufen irgendwie runtergefallen. Und es muss unglaublich lustig ausgesehen haben, weil plötzlich war ich dann weg und es ging ganz schnell, dass ich unten war. Das war auch lustig. Ja.
Bist du dann eine, die aufsteht, so wie damals, wenn man so hingefallen ist und direkt ruft, nichts passiert, nichts passiert?
Ja, definitiv. Alles gut, ja. Alles gut, sag
das
ich dann
ich
Gott,
auch noch.
Nichts passiert.
Sich voll mit dem Fahrrad längs legen und dann direkt wieder aufsteigen, wegfahren, bevor jemand
ja,
andere um
genau.
Hilfe fragen kann.
Und danach dann so, oh, das tut jetzt irgendwie schon weh, aber naja.
Der halbe Arm ab, aber es ist nichts passiert.
Genau. Ja.
Ja, kenne ich auch.
Okay, gut.
Worauf wir noch eingehen wollten und vielleicht als letzte Frage noch stellen wollen, du hast eben schon von Klasse L geredet, das steht ja für leichte Klasse, also es gibt ja beim Reiten unterschiedliche Klassen, es gibt noch die Anfängerklasse, es gibt noch die Klasse M und die Klasse S als höchste Stufe und dann gibt es ja nochmal quasi Grades, also wie dann der Grad der Behinderung klassifiziert wird und da wird ja jeder Mensch mit Behinderung quasi vorher getestet und ja, überprüft, in Anführungszeichen. Genau. Und du bist da Grade 2 gestuft worden. Was bedeutet, dass an allen 4 Extremitäten Einschränkungen vorhanden sind?
Genau.
Könntest aber doch eigentlich auch Grade 1 sein. Weil je höher die Zahl, desto geringer ist die Einschränkung. Das heißt, du bist ja schon relativ nah an einer hohen Einschränkung dran. Müsstest aber eigentlich jetzt Grade 2 sein. Und die Frage, die sich jetzt nach dieser langen Erklärung anschließt, hast du auch schon mal gemogelt, um eventuell eine bessere Startklasse zu rutschen? Also eigentlich ist doch 1 für dich besser, weil du da mit Menschen mit noch höherer Einschränkung zusammen was machen
ja,
kannst.
Ja, aber dafür habe ich dann einfach noch zu viele Funktionen, sage ich jetzt mal. Und da würde ich mich dann nicht so wirklich wohl fühlen. Und ich bin ja sehr, sehr fit und deswegen habe ich alles, was ich habe, bei diesem Test eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und ja, dann haben die Ärzte und Grader sozusagen entschieden, dass ich in Grade 2 komme, wo ich jetzt auch, finde ich, sehr, sehr gut aufgehoben bin. Ich weiß nicht, ob man das Mogeln nennen kann.
Ja, es ist ja so gesehen negativ Mogeln, weil du wirst ja, musst ja gegen stärkere Gegnerinnen und Gegner antreten.
Ja, aber ich glaube, ich bin so ein genaues Zwischending. Also ich glaube, in Grade 1 wäre ich nicht Also das wäre dann, die sind dann doch noch mal stärker behindert wie ich jetzt, sage ich jetzt.
Was meinst du denn mit, du hast alles eingesetzt? Also wo konntest du dann quasi noch den Grade hochstufen?
Naja, krafttechnisch, also bin ich ja, also mein Körper ist halt sehr fit, sage ich jetzt mal. Also ich bin einfach ziemlich gut in Form, geht noch viel besser, aber ja, so für meine Verhältnisse. Und ja, das unterstützt natürlich. Also da die Beweglichkeit von mir ist gut, die Kraft ist gut, meine Koordination ist ziemlich gut und das spielt ja alles mit rein. Also wenn ich sehr, sehr wenig Kraft hätte oder meine Beweglichkeit ziemlich eingeschränkt ist, ja, dann ist das ja doch mal eine stärkere Behinderung, sage ich jetzt mal.
Fertig mit Talking Tacheles. Wir bleiben trotzdem natürlich bei dir und wie du mit deiner Einschränkung umgehst. Was ich mich gefragt habe, als ich mich so auf das Gespräch hier jetzt vorbereitet habe, war, ab welchem Alter beschäftigt man sich damit, dass man vielleicht keine Unterschenkel hat oder dass die Arme ein bisschen anders sind als bei den anderen Kindern im Kindergarten? Ab welchem Moment macht man das?
Also im Kindergarten war mir das tatsächlich total egal, beziehungsweise ich habe das, glaube ich, auch gar nicht realisiert, dass bei mir irgendwas anders ist. Und dann erste, zweite Klasse war, glaube ich, noch ähnlich. Und dann hat es so langsam angefangen. Also ich würde mal sagen, so mit 9, 10 habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie schaut es bei den anderen allen anders aus und die können andere Sachen, wie ich kann. Und ich bin einfach anders, habe ich dann gemerkt, so ein bisschen.
Aber das ist ja ein Punkt, wo du schon längst gelernt hast, auf Prothesen zu laufen und deinen Alltag auf Prothesen zu bestreiten. Das war ja für dich zu dem Zeitpunkt schon das Normalste auf der Welt, oder?
So ist es. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man 2 Beine steuern muss. Das hört sich für mich genauso komisch an, wie es für euch ist, wenn ihr denkt, mit 2 Prothesen zu laufen.
Das finde ich einen sehr schönen Satz, aber.
Aber wie lernt man auf Prothesen zu laufen? Oder muss man es gar nicht lernen, weil genauso wie wir auf Beinen laufen lernen, dass auch du einfach dir nach und nach aneignest und das komplett unterbewusst passiert?
Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich komplett unterbewusst passiert, weil das für mich die normale Art, laufen zu lernen, war. Also ich kannte es ja nicht anders. Und wir hatten dann erst so kleine Prothesen, die auf so einem Brett festgemacht waren, mit denen man mich so hinstellen konnte. Da bin ich auch nicht weggelaufen. Fluchtgefahr bestand keine. Und ja, dann habe ich halt damit, also dann ohne das Brett, laufen gelernt. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den ich halt habe, wenn, also im Gegensatz zu anderen, die vielleicht durch einen Unfall ihre Beine verloren haben, wobei die dann wieder von was anderem profitieren können. Also ja, ich habe es auf jeden Fall sehr intuitiv gelernt, das Laufen.
Wie viele Prothesen hast du eigentlich? Also es gibt doch welche, man könnte ja welche fürs Schwimmen nehmen, fürs Reiten, fürs Sprinten bei der Leichtathletik.
Ja.
Wie sieht das bei dir aus?
Ich habe jetzt ein paar Alltagsprothesen, also die ich halt jeden Tag anziehe, morgens an, abends wieder aus. Und dann habe ich noch einmal Stubbis. Das sind Prothesen, wo nur ganz kurze Rohre unten dran sind und dann so ein kleiner Fuß. Mit denen kann ich schwimmen gehen oder kann auch einfach ins Wasser damit gehen. Also so richtig schwimmen kann ich jetzt damit nicht. Aber ja, halt so im Schwimmbad zum Beispiel oder wenn irgendwie was nass ist oder am Strand oder so, dann sind die super. Die habe ich auch noch nicht so lang, aber mittlerweile habe ich sie. Und dann habe ich ja noch die Sportprothesen. Und die habe ich ja über, Gott, 4 Jahre eingeklagt, sage ich jetzt mal. Da habe ich einen Prozess gegen die Krankenkasse geführt und habe den auch gewonnen. Und seitdem habe ich auch Sportprothesen, ja.
Meinst du Sport-Leichtathletik oder ist es Sport-Reiten? Ja. Beziehungsweise bei Reiten hast du ja keine, aber um im Reitfokus rumzugehen, weiß ich nicht, ist es auf dem Sand noch was anderes? Oder?
Da habe ich meine Alltagsprothesen an.
Okay.
Sportprothesen sind wirklich die Federn, die ich bei der Leichtathletik trage oder beim Joggen. Oder,
Und da kannst du die gleichen Prothesen nutzen, wenn du im Wald laufen gehst, wie wenn du auf der Tatanbahn bist? Weil wir würden ja zum Beispiel andere Schuhe nutzen.
Ja, also mein Trainer meinte, ich brauche Spikes. Also Spikes jetzt für die Bahn irgendwann brauche ich das. Aber da habe ich ein bisschen Angst vor. Nein, wahrscheinlich ist es gar nicht so anders. Keine
also
Ahnung.
Wir brauchten auch Spikes für die Sporthochschule, wo wir beide studiert haben. Und ich fand es immer super geil, in Spikes zu laufen.
Okay.
Ja, der Grip ist ja besser, ne?
Ja.
Man kommt dann doch, das holt nochmal Zeit raus tatsächlich.
Okay. Okay, ja, schauen wir mal.
Aber das, kannst du Spikes einfach dran schrauben sozusagen an die Prothese unten oder brauchst das wirklich eine eigene Prothese wieder?
Nee, die schraube ich unten dran, okay, oder ziehe sie drüber oder so. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt, aber das ist nur so eine Art Sohle.
Und wieso hat die Krankenkasse sich dagegen gewehrt? Ich weiß jetzt, wie weit du darüber reden darfst, aber...
Ja, doch.
Ist also ja ein gewonnener Prozess, ne?
Eben, ist online einsehbar. Die Krankenkasse hat gesagt, ich kann mit meiner Alltagsversorgung ja sicher gehen und stehen.
Ja, ja. Und da ist aber ja Sport oder Lebensqualität noch nicht dabei. Oder
nö,
was war
aber ich
dein
kann
Hauptargument?
Ja sicher gehen und stehen, also das war so die Begründung die ganze Zeit. Und ja, ich habe mir dann von verschiedensten Stellen Gutachten besorgt und ja, habe dann gesagt, ich möchte mehr als sicher gehen und stehen. Und
haben sie dir wieder so ein Brett vorgeschlagen?
Ja, dann könnt ihr noch sicherer stehen. Das wäre eine gute Idee. Ja, ja, und habe halt auch gesagt, dass ich das eigentlich nicht fair finde, dass ja, es ganz normal ist, dass jeder laufen und rennen kann. Also das hat dann auch mein Anwalt gesagt, der hat dann auch gesagt, es ist eigentlich ein Grundbedürfnis, welches Kind rennt nicht? Also gibt's eigentlich nicht. Und habe dann auch gesagt, dass ich das nicht fair finde, dass ich eigentlich joggen könnte und wenn jemand an mir vorbei joggt, kann ich mir dann immer denken, nee, ich nicht, weil es ist mir zu teuer. Also das, finde ich, ist an dem Gedanken, dass es einen Nachteilsausgleich geben soll, ein bisschen vorbei. So. Ja, und da hat mir dann der Richter auch recht gegeben. Und da hat dann die Krankenkasse keine Revision mehr eingelegt.
Wie ist es denn bei der Auswahl von Prothesen, auch was so ein Design angeht? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dödlich, die Frage, wenn man das so sagen darf, aber könntest du da auch alles draufdrucken lassen, so wie man damals, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Gipsbein hatte oder so, oder alle draufschreiben konnten? Oder, ne, weißt du, gibt es da Wünsche, die man äußern kann? Oder wie bei einer Zahnspange, weiß ich noch, konnte ich mir das Logo vom Fußballverein reinmachen lassen, die Farbe und so. Ja.
Stimmt. Ja, also mittlerweile ist da sehr, sehr viel möglich und man kann sich ja schon sehr viele verschiedene Sachen mittlerweile so auf seinen Schaft machen lassen. Ich habe da jetzt so eine Art Leopardenmuster, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht, das ist kein Leopardenmuster. Nein, es ist kein Leopard. Ich habe so ein Muster einfach drauf. Und
okay.
Tiger.
Ja, nein, ist es auch nicht. Ich kann es nicht erklären, was das ist. eher dezent. Und das war zum Beispiel mal eine Leggings von meiner Mama. Und wir haben nach was Schönem gesucht und dann haben wir diese Leggings gesehen und sie hat sie dann geopfert, netterweise.
Ach, muss man dann so, hat man dann Stoff quasi, macht man dann da drauf,
genau,
und sie hat den Stoff geopfert. Ah, okay.
Genau, ja. Mhm. Und ja, dann kann man sich die vom Innenschaft, das ist ja so ein Silikon, da konnte ich mir auch die Farbe aussuchen. Und dann das Allercoolste ist natürlich, also was ich am allerschönsten finde, sind die Cover. Also über dem Kniegelenk kann man so eine Art Cover drüber machen. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen. Das dient zum Schutz des Gelenks natürlich. Und es schaut schön aus. Und ja, meins, das ich immer trage, das ist von Sikon. Und das glitzert und ist grau. Und das ist super. Ich mag das total gern.
Jetzt sind wir die Prothese schon so ein bisschen von oben nach unten gewandert. Du bist Schuhmodel für Tamaris oder warst da zumindest bei einem Dreh dabei. Das klingt doch erstmal vollkommen absurd, oder?
Definitiv. Ich habe mich auch als erstes, als ich dann wusste, um was es geht und dass es um Tamaris geht, habe ich mir auch gedacht, aber die haben meine Bilder schon gesehen. Also, ja.
Aber erklär mal ganz bildlich, das heißt, unten an der Prothese ist wie so ein Fuß dran sozusagen und da ziehst du einfach einen Schuh drüber?
Genau, also das ist ein Fuß, der hat auch Fußkosmetik, der hat auch Zehen und so ein zwischen dem großen Zeh und dem, was ist das dann, der nächst kleinere Zeh?
Der Zeigezeh.
Der Zeigezeh.
Genau, da ist auch ein Schlitz, da konnte man zum Beispiel auch Sandalen anziehen oder so oder Flipflops.
Ganz wichtig.
Genau. Ja, ich ständig. Nein, ich trage keine Flipflops, aber könnte ich.
Für welche Mode hast du denn gemodelt quasi? Für Sommerschuhe, Sportschuhe oder?
Ich hatte im Endeffekt sommerliche Turnschuhe an, ja.
Das klingt auf jeden Fall verrückt, aber dann schließt sich natürlich direkt die nächste Frage an. Welche Schuhgröße hat man denn dann?
Ja.
Kannst du dir die bei der Prothesenwahl aussuchen, die Schuhgröße, oder?
Ja, mein Prothetiker ist da ein bisschen streng. Er findet für die Statik und so und für meine Größe brauche ich schon eigentlich mindestens Schuhgröße 38. Ich hätte gern 36, weil das ist irgendwie so, da kann man so alles anziehen. Und ja, aber aktuell habe ich 38, 39, ja.
Und da findest du nicht jeden Schuh, oder wie? Oder warum hättest du gern lieber 36?
Doch, schon.
Erstens 36 ist noch Kindergröße, ist billiger.
Ja, und ich kann die Schuhe von der Mama anziehen, die hat auch so 37. Das heißt, wir können uns die Schuhe teilen. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Quatsch ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich leichter läuft, weil man hat nicht so viel zum Abrollen. Aber die Theorie hat bisher noch keiner so richtig bestätigt.
Aber wieso kannst du das denn nicht einfach frei wählen? Also der kann dir ja eine Empfehlung geben, der die Prothese herstellt, aber du kannst ja sagen, nö, ist mir egal, ich habe auch Stabilität mit zwei Schuhen nochmal kleiner.
Also wenn ich mich da so durchsetzen würde, würde ich das bestimmt, aber ich vertraue da meinem Techniker, der weiß schon dann, was richtig ist.
Weißt du denn, wie das gemessen wird? Also wird das dann, es wird angepasst auf die Körpergröße wahrscheinlich in irgendeiner
Genau, es wird angepasst auf die Körpergröße und rein theoretisch, wenn man jetzt, so wie ich, gar keine Beine hat, dann ist es ja so, wenn man die Arme so auseinander spreizt, also die wie heißt es denn? Spannweite?
Ja, richtig.
Von den Armen. Genau, da ist man ja, das ist ja so lang, wie man groß ist. Das passt jetzt bei mir auch nicht, weil ja die Ellbogen nicht richtig so funktionieren.
Und der Prothesenstatiker schlägt die Hände immer im Kopf zusammen, weil er gar nicht weiß, wie er rechnet.
Ja, genau. aber ja, so kann man es normalerweise auch so ein bisschen berechnen, sage ich jetzt mal, glaube ich.
Julia, vielen Dank für dieses schöne Interview. Wir sind schon am Ende angekommen.
Okay.
Wir sind sehr gespannt, wie du deine sportliche Zukunft gestalten wirst. Ob's Tokio kommt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, sollte es stattfinden.
Ja.
Aber wie es dann mit Paris aussieht und vor allen Dingen auch in welcher Tätigkeit oder in welcher Sportart du da hoffentlich zu sehen sein wirst. Wir drücken jedenfalls die Daumen.
Wir bleiben dran. Dankeschön. Wir verfolgen deinen Weg weiter. Wir sind gespannt.
Ja, ich frage mich so selber ein bisschen, wann das mit meinem Leben passiert ist. Ich bin jetzt dann bald in zwei Landeskadern, also vertreten. Und das ist schon, ja, eine Nummer für sich.
Das ist sehr stark. Solange du kannst, würden wir jetzt einfach mal sagen, verfolg beide Ziele.
Ja,
spätestens, wenn das Finale auf den gleichen Tag fällt bei den Paralympics 2024, kannst du dich ärgern. Aber bis dahin weitermachen mit beiden Sachen. Ja.
Ja.
ja, sehr stark, was du erzählt hast, auch was du machst und wie du mit den Leuten umgehst, die dir begegnen. Ja, schön.
Julia, vielen lieben Dank. Und
danke,
falls
euch.
Du schon mal reingehört hast, du wirst es wissen, der Gast hat bei uns das letzte Wort. Jetzt ist deine Bühne, kurz und knapp und alles para, sagt schon mal bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ja, jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich erzählen soll. Auf jeden Fall bin ich dankbar, hier gewesen zu sein. Ich war ein bisschen nervös und ja, ich bin total gespannt, wie der Podcast wird, wenn er fertig ist, und ich hoffe, euch hat es gefallen, ihn anzuhören, und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.